Im Kreisverkehr in Bochum-Langdreher ist das Kunstwerk nicht zu übersehen. Ein Opel GT, scheinbar aufgespießt von einer Metallstele in Form eines Blitzes. Es erinnert daran, dass dieser legendäre Sportwagen früher in Bochum produziert wurde. Ein Stück Wirtschaftsgeschichte des Ruhrgebiets. Was die Passanten nicht erfahren, an genau der gleichen Stelle wurde viele Jahrzehnte zuvor auch Geschichte geschrieben, Arbeitergeschichte. Vor dem Opelwerk war hier die Zeche Bruchstraße und von der ging vor 120 Jahren ein legendärer Bergarbeiterstreik aus. Die Zeche gehörte dem reichsten Mann des Ruhrgebiets, Hugo Stinnes. Der ließ kurz vor Weihnachten 1904 einen Zettel aushängen. Er verordnete, dass die Bergleute eine halbe Stunde früher in die Grube einfahren sollten. Das tat er ohne Ankündigung. Das entsprach damals dem Selbstverständnis von Zechenbaronen wie Stinnes.
Die Bergbauunternehmer fühlen sich als Herren im eigenen Haus,
sagt der Ruhrgebietshistoriker Hans-Christoph Seidel.
Das ist ein Standpunkt, den sie vertreten, in den sie den Belegschaften und vor allen Dingen den Gewerkschaften keine Mitspracherechte einräumen wollen.
In diesem Fall geht es um einen Uraltkonflikt im Bergbau, der auch heute noch aktuell klingt. Um die Frage nämlich, wann eigentlich die Arbeitszeit beginnt.
Ob diese Seilfahrt, also im Grunde der Arbeitsweg von der Hängebank, wo man nach Untertage einfährt, bis zum Arbeits- und Betriebsort, ein Weg, der oft in den Großschachtanlagen des Ruhrgebiets über eine Stunde und mehr in Anspruch nehmen konnte, ob der auf die Arbeitszeit angerechnet wird oder nicht.
Eine halbe Stunde länger, natürlich ohne Lohnausgleich, das ist Stinnes Forderung. Die Bergleute wollen verhandeln, doch sie werden abgewiesen und treten deshalb am 7. Januar 1905 in den Ausstand. Bald solidarisieren sich Kumpel von den Bochumer Nachbarzechen mit den Streikenden. Danach breitet sich der Ausstand wie ein Flächenbrand im ganzen Revier aus. Jetzt erst greifen auch die eher auf Ruhe und Ausgleich bedachten Gewerkschaften in den Konflikt ein. Sie rufen am 16. Januar zu einem Generalstreik auf. Mehr als 200.000 Bergleute beteiligen sich. Der Ruhrbergbau steht still.
Die Zeitgenossen nehmen das als bis dahin größte Streikbewegung in ganz Europa wahr.
Im Berliner Reichstag lobt Otto Huhr, Gewerkschaftsvorsitzender und SPD-Abgeordneter aus dem Ruhrgebiet, die Streikenden, aber auch die Polizei.
Dass ein solcher Streik ausbrach, spricht mit Donnerstimme für seine Berechtigung. Die Haltung der Massen war einfach ohne Beispiel. Ich gebe aber nur der Wahrheit die Ehre, wenn ich sage, auch die Polizeibehörde hat sich sehr taktvoll benommen.
Womit er meint, die Staatsmacht hält sich zurück und löst die Streiks nicht, wie in früheren Fällen, gewaltsam auf. Stinnes und Co. fühlen sich von Kaiser und Regierung im Stich gelassen. Anfang Februar kündigt der preußische Landtag an, er werde die Frage der Arbeitszeit neu regeln. Dieses Versprechen reicht den Gewerkschaften. Sie brechen den Streik ab. Wohl auch deshalb, weil ihre Streikkassen leer sind. Es sei am Ende nur ein Teilerfolg für die Arbeiter, meint Historiker Hans-Christoph Seidel.
Die Frage der Seilfahrt wird in dieser Berggesetznovelle tatsächlich behandelt, und zwar im Sinne der Bergarbeiter.
Im Sommer 1905 wird die Gesamtschichtdauer einschließlich Ein- und Ausfahrt auf 8,5 Stunden festgelegt.